Ja, nach dem Durchblick durch die Linien des Foucault'schen Werkes und den Modifikationen fange ich jetzt vorne an. 1961 Wahnsinn und Gesellschaft. Heute, morgen, nächsten Montag, Mittag, dann Kulturtheorie, die letzte Vorlesung und am Dienstag die Klausur für diejenigen, die ETCS-Punkte erwerben wollen, sich dafür angemeldet. Ja, zunächst lohnt es sich zu fragen, warum überhaupt dieses Thema Wahnsinn und Gesellschaft 1961. Zwei Bemerkungen dazu. Zunächst mal, was Foucault angeht, so hat er sich schon in den 50er Jahren damit befasst. 1954 in Maladie mentale et personnalité. Im selben Jahr schreibt er die Einleitung zur Schrift des Schweizer Psychiaters Ludwig Binswanger, Le Rêve et l'Existence, Traum und Existenz. Binswanger, ein vergessener Psychiater, aber es lohnt sich schon, ihn nochmal wiederzulesen. Dann gibt es 1957 einen Aufsatz La Recherche du Psychologie. Dann arbeitet er die Schrift von 1954 nochmal um, die erscheint dann 1962 in der zweiten Auflage Maladie mentale et Psychologie. Aber Foucault hat dann entschieden, die Neuauflagen überhaupt dieser frühen Schrift zu verbieten, zu untersagen. Also das war alles noch nicht der Foucault, der er sein wollte. Und er wusste natürlich zu genau, dass man gut tut, sozusagen die Spuren des Anfangs zu verwischen. Vielleicht haben Sie das ja auch schon mal gemerkt, die Erfahrung gemacht, dass ihm Beharren auf die Anfänge immer so eine eigenartige Besessenheit am Werk ist, als ob man da etwas enthüllen könnte, was sich dann später gezeigt hat. Die Anfänge, wo fängt etwas an, wer hat angefangen und so weiter, das ist ja alles so harmlos nicht. Und auch schon in den 60er Jahren haben Kritiker Foucaults mit Verweis auf seine psychologisch-psychiatrischen Frühschriften diese Anfänge in diesem Sektor versucht, diesen Autor ohnehin zu verdächtigen, dass er nicht ganz richtig im Kopfe sei. Offensichtlich hat dieses Thema etwas Ansteckendes, wir werden noch erfahren, warum. Zweite Bemerkung, warum das Thema Wahnsinn, das ist aus heutiger Sicht vielleicht ein abseitiges Thema, aber für die, die der Generation Foucaults angehörten und die Fähigkeit zu einem sensiblen Denken nicht verloren hatten, ist der Wahnsinn, ja, wie soll man sagen, das Zentrum ihrer Welterfahrung gewesen. Und zwar genauer zu spezifizieren auch. Das war eben der dreifache Wahnsinn, über den ich in der Vorlesung gesprochen habe. Der Wahnsinn des Archipel Gulag, der Wahnsinn von Auschwitz, der Wahnsinn von Hiroshima. Und wer noch einen Funken von Vernunft sich hatte bewahren können, der musste einfach zu dem Urteil gelangen, dass hier Wahnsinnige in Amt und Würden am Werke waren. Nicht einfach Verbrecher, sondern Wahnsinnige. Heute sehen wir das natürlich alles nicht mehr so dramatisch. Dieses Wort Wahnsinn ist zum alltäglichen Ausdruck für etwas außerordentlich Überraschendes geworden, nicht? Ist ja Wahnsinn, hast du Willi wieder gesehen, nicht wahr? Oder toll, toll nennen wir inzwischen Dinge, Ereignisse, die irgendwie interessant sind. Und heute kann auch weder der Klimawandel noch das Sterben der Universität dazu bringen, den Wahnsinn mit seiner tumultuarischen Kraft ins Spiel zu bringen. Und, was alle Psychiater ja auch versichern, es gehört zur Logik des Wahns, dass Wahnsinnige die größte Angst vor dem Wahnsinn haben. Ein Psychologe, der die Studentenbewegung der 60er Jahre gründlich untersucht hat, der kam übrigens zu dem Ergebnis, so heißt ja auch der Titel seines Buchs, dass es sich damals um eine Revolution von Geistesgestörten gehandelt habe. Nun, als jemand, der dabei war, kann ich dem nicht so ganz widersprechen. Und das wird deutlicher, wenn ich jetzt anfange, über Foucault Folie et Déraison zu sprechen. Untertitel Histoire de la folie à l'âge classique, Paris 61. Im Deutschen schlecht übersetzt, muss man dazu noch sagen, miserabel übersetzt. Wahnsinn und Gesellschaft, eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft 1969 in deutscher Sprache. Bevor ich Ihnen die Sache jetzt selbst darstelle, will ich zunächst einmal den Periodisierungsschlüssel vorstellen, den Foucault in Wahnsinn und Gesellschaft, aber auch in späteren Werken immer wieder verändert, sozusagen das Zeitprofil, ein wiederkehrendes Zeitprofil. Foucaults Darstellungen beginnen oftmals in der Frühneuzeit, um 1500, hören Mitte des 19. Jahrhunderts auf. Für die Zeit nach 1850 gibt es in den Hauptwerken, in den großen Schriften, die ich Ihnen auf den Linien letztes Mal gezeigt habe, da gibt es nur sporadische Bemerkungen, mündlich, und in den jetzt ja auch lesbaren Vorlesungen gibt es viele, viele aktuelle Bezüge, aber die Vorlesungen wollte er ja, wie Sie wissen, gar nicht publiziert haben. Das Mittelalter bildet bei Foucault ein großes schwarzes Loch, eine interessante Lücke. Also Foucaults Zeitprofil sah etwa so bis Ende der 70er Jahre aus. Dann in den 80er Jahren kommt die Zeit 500 vor Christus bis 500 nach Christus hinzu. Also insgesamt kann man sagen, antike Frühchristentum, dann 1000 Jahre Pause, Lücke 1500 bis 1850. Das ist das Zeitprofil mit einer rätselhaften Mittelalterlücke. Wer sich dafür interessiert, der sollte vielleicht mal den Texten nachgehen, die Foucault zu seinen Lebzeiten von anderen gewidmet wurden. Widmungen sind ja Gaben, und die Freunde Foucaults, die ihm etwas gewidmet haben, die mussten sich ja nun die Frage stellen, was widmen wir ihnen denn, was geben wir ihnen hin? Und zu seinen Lebzeiten sind überhaupt nur zwei Texte Foucault gewidmet, und zwar einmal Pierre Klossowski, der Baphomet, und das andere Mal Georges Dumézil, Gram heißt das, Gram. Den Dumézil-Text finden Sie, wie gesagt, in dieser Sammlung von Du Mythe au Roman, La Saga de Hardinus, 1983. Über Klossowski und Dumézil könnte man noch viel, viel, viel sagen. Ganz wichtige Autoren, auch für die als Inspiratoren der französischen Kulturtheorie seit 68. Das lasse ich alles weg, ich weise nur darauf hin. Was sind das? Das sind, man könnte sagen, väterliche Freunde Foucaults gewesen, und sie haben ihm diese Texte gewidmet, die eben beide in diese Mittelalterlücke führen. Also der Baphomet, um das kurz zu sagen, das ist der Name einer androgynen Phantasmagorie des Templerordens. Und wenn Sie mal eine gute Einführung ins Mittelalter lesen wollen, das heißt eine fantastische Einführung in dieses Mittelalter, so voller Fantasie und Fälschungen, dann lesen Sie mal den Klossowski-Text. Sie können das auch neben Umberto Ecos Name der Rose lesen. Das ist auch eine ganz gute Einführung ins Mittelalter. Ja, und Gram, wer ist Gram? Gram ist der dritte oder der vierte, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, dänische König. Und zwar die Geschichte dieses Königs, die Saxo Grammaticus im 13. Jahrhundert aufgeschrieben hat. Über die dänischen Könige kommt man auch sehr gut ins Mittelalter. Erstsemester wissen auch, dass man über Augustin Thierrys, die Eroberung Englands durch die Normannen, ganz gut in die Klassenanalyse hineinkommt. Ja, also Foucaults Zeitprofil, das sieht nun einfach so aus, mal schematisch aufgeführt. Es gibt, wie gesagt, Antike, Frühchristentum, Patristik, dann kommt die Mittelalterlücke und dann die großen Säkular, Renaissance, um 1500 Stichwort hier geschrieben, Klassik, 17. Jahrhundert, Aufklärung, 18. Jahrhundert, dann 19. Jahrhundert. So nennt er das. Und das Profil bleibt in vielen Arbeiten so. Sie brauchen sich die Namen, die ich dazu gesagt habe, jetzt dazu geschrieben habe, nicht notieren. Das ist nur zur Orientierung. Also Renaissance, Leonardo, Hieronymus Bosch, Erasmus, Montaigne, Cervantes. Das sind Figuren, auf die er immer wieder Bezug nimmt. Klassik, das ist natürlich Descartes und Corneille. Das Zeitalter des Sonnenkönigs ist das. Aufklärung, das ist Montesquieu, Voltaire, die Enzyklopädisten. Und fürs 19. Jahrhundert habe ich Ihnen eigentlich nur die beiden Psychiater aufgeführt, die in Wahnsinn und Gesellschaft noch behandelt werden, nämlich Tuke und Pinel. Die stehen am Ende von Wahnsinn und Gesellschaft. Das ist sozusagen das Zeitprofil. Das dient jetzt nur der Orientierung, damit Sie wissen, wichtig sind diese großen Jahrhunderte. Er arbeitet mit diesen, ich sage mal so, operativen Einheiten. Er sagt dann Renaissance, Klassik, Aufklärung, 19. Jahrhundert. Das ist übrigens nicht originell, das ist französisch konventionell. Aber darauf muss man jetzt hinweisen, das Schema passt nur bedingt in das Zeitprofil, das Sie aus der deutschen Schule kennen. Und ich will Ihnen kurz ein paar Abweichungen markieren, auch weil sie für die Stereotypenbildung im deutsch-französischen Verhältnis wichtig sind. Also wenn Sie sich an Ihren Schulunterricht erinnern, stereotyp gesprochen kommt in Deutschland nach dem Mittelalter die Reformation. Für uns ist einfach das ein zentrales Ereignis, die Reformation in Deutschland. Für die Franzosen, für Foucault, ist das ein marginales Ereignis, irgendwie ein deutsches Lokalgeschehen, dieser Martin Luther. Und das hat natürlich Konsequenzen für die Semantik von Worten bis heute. Also der Terminus Reform, nicht? Das ist bei uns sehr bedeutungsschwanger, nicht? Eine Reform, immer wieder, nicht? Hochschulreform, Studienreform, das klingt enorm wichtig. Reform im Französischen, das ist, auch interessant, aber es ist wesentlich flacher in der Semantik. Da steigen nicht so starke Emotionen hoch, wenn man Reform sagt. Keine großen positiven Emotionen. Wichtiger dagegen ist in Frankreich ein anderer Begriff, der eben stark emotional geladen ist, und das ist der Begriff Renaissance. Das ist sozusagen eine Art Sehnsuchtsbegriff. Naissance, Geburt, Renaissance, Wiedergeburt. Renaissance hat in Deutschland eigentlich keine unbedingt mobilisierende Wirkung, leider. Wir sind irgendwie, ja, Reform natürlich, oder Revolution, Reform, Revolution in solchen Schematismen eingespannt. Und habe ja immer schon mal gesagt, also mir wäre viel wichtiger als eine Hochschulreform eine Renaissance der Universität. Klassik, das heißt bei uns, wenn Sie sich an den Schulunterricht erinnern, Goethe und Schiller. Die beiden haben aber mit dem L'âge classique in Frankreich überhaupt nichts zu tun. Denn die französische Klassik fällt ins 17. Jahrhundert und hat überhaupt kein deutsches Äquivalent. Das 17. Jahrhundert in Deutschland ist nicht klassisch, sondern das ist traumatisch. Im 17. Jahrhundert ist Deutschland das Zentrum der europäischen Religionskriege, die viel länger dauern, als der Name 30-jähriger Krieg überhaupt suggeriert. Im 17. Jahrhundert bleibt in Deutschland kein Stein auf dem anderen. Und die Tatsache, dass der Nachbar Frankreich gleichzeitig seine Klassik, seinen kulturellen Höhepunkt feiert, das hat die Erbfeindschaftsemotionen jahrelang nachhaltig geschürt. Es gibt auch ein ausgezeichnetes Buch von meinem Soziologiekollegen Clemens Albrecht über die französische Klassik mit dem Titel Zivilisation und Gesellschaft, bürgerliche Kultur in Frankreich, München 1995. Das ist ein ausgezeichnetes Buch für das, wie man sagen kann, für das für Deutschland verlorene 17. Jahrhundert. Das 17. Jahrhundert ist für uns verloren. An diesem verlorenen Jahrhundert hängen viele, viele Thesen der deutschen Sonderwegentwicklung, und diese ganzen Diskussionen fangen da an. Ja, was nun das 18. Jahrhundert Aufklärung angeht, so passen die deutsch-französischen Zeitprofile wesentlich besser zusammen. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts gibt es in Deutschland auch so etwas wie Aufklärung, die eben in Immanuel Kant gipfelt. Für das 19. Jahrhundert, wie gesagt, nur diese beiden Autoren, mit denen Wahnsinn und Gesellschaft aufhört, Duke und Pinel, Namen, die Ihnen jetzt noch nichts sagen. Sie sollen hier nur signalisieren, wo das Zeitprofil aufhört. Wie gesagt, Duke 1813, Pinel 1836. Im Foucault'schen Zeitprofil, das er, wie gesagt, in etlichen Schriften wiederholt, gibt es nun auch so etwas wie, ja, wie soll man sagen, so eine Sympathiekurve, die er suggeriert oder die er verteilt auf seine Jahrhunderte, die für uns auch spontan nicht so einfach nachzuvollziehen ist. Also mit der Renaissance sympathisiert Foucault. Die Klassik ist ehrfurchtgebietend geradezu. Die Aufklärung wird dann zweideutig. Die wird zweideutig und mit dem 19. Jahrhundert verdüstert sich überhaupt der ganze Horizont. Allenfalls ganz am Schluss bei Nietzsche und Mallarmé gibt es noch etwas Licht. Sonst ist das 19. Jahrhundert für Foucault ein geradezu finsteres Jahrhundert. Mit der Aufklärung kommt eine Zweideutigkeit in die Gesellschaft hinein, die böse Folgen hat. Das ist nun eine Sympathiekurve, meine Damen und Herren, die jede Oberstudienrätin eines deutschen Gymnasiums als einen reinen Skandal empfinden muss. Und es war auch ein großes Rezeptionshindernis für Foucault in der Bundesrepublik. Denn die stereotypische Sympathiekurve, die an deutschen Gymnasien vermittelt wird, sieht ja so aus. Nicht? Das Mittelalter finster natürlich. Nach Glaubenskrieg und Reformation, 30-jähriger Krieg, wird es im 18. Jahrhundert dann geradezu ordentlich hell. Nicht? Die Aufklärung, Lessing, Nathan der Weise, das ist gut. Und dann wird es um 1800, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, besser. Nicht? Schiller, Goethe, die Klassik, Fichte bis Hegel, Idealismus, Romantik. Nicht? Das ist überhaupt das Beste. Das ist der deutsche Geistesgipfel. Und dann Ende des 19. Jahrhunderts, nach dem Scheitern der Revolution, geht es so ein bisschen dann bergab, von einzelnen Figuren abgesehen. Sie merken, die Sympathiekurven in Deutschland und Frankreich sind da unterschiedlich, beziehungsweise speziell auch die Foucault'sche natürlich. Dissonant ist insbesondere die Beurteilung der Aufklärung. Das ist ganz dissonant. Das habe ich jetzt grob überzeichnet, so wie ich es Ihnen geschildert habe. Das dient einfach nur als Vorabinformation, als Regulativ für vielleicht schwer zu fassende Empfindungen, die sich bei der Lektüre Foucaults einstellen können, wenn deutsche Leser mit unseren Bildungsvoraussetzungen, Schulvoraussetzungen das in die Hand nehmen. Ja, also jetzt, das war vorweg, jetzt Wahnsinn und Gesellschaft. Wenn Sie das in die Hand nehmen, empfehle ich sowieso das Vorwort, sollten Sie gleich überschlagen. Steigen Sie am besten gleich ins erste Kapitel ein. Das fängt an mit dem Satz, ich zitiere, am Ende des Mittelalters verschwindet die Lepra aus dem Abendland. Der erste Satz. Ein eigenartiger Anfang für dieses Buch. Die Lepra verschwindet aus dem Abendland. Wieso das in einem Buch über Wahnsinn? Nun, man kann, wenn man will, den ganzen Foucault auch unter dem Gesichtspunkt von Seuchen gliedern. Jede der drei großen Achsen, Problematisierung des Wissens, Problematisierung der Macht, Problematisierung des Selbst, sie steht bei Foucault implizit und explizit immer auch mit bestimmten Seuchen in Zusammenhang. Also was die Achse des Wissens angeht, so empfiehlt es sich, den Einstieg von Wahnsinn und Gesellschaft ernst zu nehmen und gleich im Kopf die assoziative Schaltung zu installieren, die bei Foucault oftmals durchschimmert. Wissen, Epistemologie, Erkenntnistheorie, Kognition, aha, Lepra. Was die Achse der Macht angeht, so ist Ihnen die solchen Assoziationen vermutlich spontan präsent. Worum geht es in Machtfragen? In Machtfragen geht es um die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und die letzten beiden Bände von Sexualität und Wahrheit, Souci de soi, die Sorge um sich, und L'usage des plaisirs, der Gebrauch der Lüste, das schreibt ein Michel Foucault, der ahnt oder weiß, dass er AIDS-krank ist. Also, man kann das auch ganz kurz machen. Wissen macht selbst, in Klammern dahinter, sozusagen als dunkler Hintergrund, Lepra, Pest bzw. Cholera und AIDS. Das wäre sozusagen ein Blick auf die pechschwarzen Seiten seiner Konstrukte. Also, am Ende des Mittelalters verschwindet die Lepra aus dem Abendland. Die Lepra kennen Sie vermutlich aus eigener Anschauung nicht. Vielleicht kennen Sie sie literarisch noch aus dem Neuen Testament. Eben die Geschichte, Jesus heilt einen Aussätzigen. Das sind Leprakranke. Sie tragen Glocken um die Fußgelenke, damit man hört, wenn sie kommen. Und die Reaktion des Abendlandes auf die Lepra ist der Ausschluss. Der Ausschluss, Exklusion. Die Leprakranken werden aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Der Ausschluss. Und das wird ganz zentral und wichtig für alle Problematisierungen von Wissen. Die Spiele der Wahrheit mit sich selbst, die Regeln des Wissens, der Ausschluss. Der Ausschluss. Und für diese Leprakranken werden außerhalb der Gemeinden sogenannte Leprosorien eingerichtet, Häuser, in denen die Leprakranken unter sich hausen, Orte des Unglücks und des Unheils außerhalb der Stadttore. Ausschluss, Ausschließen, das ist überhaupt eine der Figuren, der Operationen, die Foucault nicht in Ruhe gelassen hat. In der deutschen Sprache hängen ja auch Aussatz und Aussetzen sehr eng zusammen. Und die Der Aussätzige, das ist eine Gestalt, eben fürchterlich anzusehen. Man geht ihr aus dem Wege, man schafft sie fort, man sichert sich die Entfernung, indem man um den Ausgeschlossenen herum einen Kreis der Verdammnis zieht. Diese mittelalterlichen Leprosorien, die dienen eben nicht der Heilung, sondern sie halten diejenigen, die Gott durch Aussatz bestraft hat, in einer geheiligten Entfernung. Sie werden also entfernt gehalten, aber im Code der Theologie gehören sie stets noch in den Ring der göttlichen Hinweise. Der Aussätzige kann nämlich immer noch Zeugnis für Gott ablegen, obwohl er ausgesetzt wurde. Er kann auch der göttlichen Gnade teilhaftig werden. Und diese Gestalt des Leprakranken, sie ist sehr kompliziert, wie Foucault das anhand eines mittelalterlichen Textes, spätmittelalterlichen Textes des Rituales von Vienne, der Kirche von Vienne zeigt. Rituale, also ein Handbuch, in dem Gebete und Handlungen oder Sprechakte und Praktiken, wie wir heute sagen, aufgeführt sind, die man eben vollziehen muss, wenn man jemand ordnungsgemäß in ein Leprosorium befördern will. Dieses Rituale der Diözese von Vienne, das zitiert er und da heißt es, ich zitiere, mein Freund, es gefällt unserem Herrn, dass du von dieser Krankheit befallen bist und unser Herr lässt dir eine große Gnade zuteil werden, wenn er dich strafen will für Böses, das du in dieser Welt getan hast. Und im gleichen Augenblick, da er von den Händen des Priesters und seiner Assistenten Gressu retrogrado, also rückwärts, aber mit Blick auf den Altar aus der Kirche herausgezogen wird, versichert man dem Leprakranken, dass er immer noch Zeugnis für Gott ablegt. Und im Rituale heißt es dann weiter, und obwohl du von der Kirche und der Gemeinschaft der Gesunden getrennt bist, wirst du dennoch nicht der Gnade Gottes entbehren. Deshalb habe Geduld in deiner Krankheit, denn unser Herrgott verachtet dich nicht wegen deiner Krankheit und er hält dich nicht von seiner Gemeinschaft fern. Wenn du aber Geduld hast, wirst du gerettet werden, wie der Aussätzige, der vor der Tür des neuen Reichen starb und direkt ins Paradies getragen wurde. Zitat Ende. Und dann fügt Foucault hinzu, das Ausgesetztsein ist ihm Rettung. Sein Ausschluss bietet ihm eine andere Form der Kommunikation. Das ist eine Szene, und Foucault liebt immer Szenen, die sie sich einprägen sollten. Nicht die Entfernung des Leprakranken, Ressu retrogrado, also an jeder Seite zieht ihm jemand zurück mit Blick auf den Altar, aus der Gemeinde heraus, aus der Gemeinschaft, der er aber im spirituellen Sinne immer weiter angehören wird. Ja, am Ende des Mittelalters verschwindet die Lepra aus dem Abendland, und Foucault zeigt das dann weiter, statistische Abnahmen der Krankheitsstände, wie wir heute sagen würden. Die Leprakranken, schreibt er, verschwindet, die Lepra, sie sind fast vergessen, und dann kommt das gewichtige Mäh, aber was? Die Lepra verschwindet, sagt er, aber die Strukturen bleiben. Eigentlich der Kerngedanke des ganzen Buchs. Die Lepra verschwindet, aber die Strukturen bleiben. Das ist auch immer wieder eine wichtige Denkfigur. Die Lepra verschwindet, aber die Strukturen verbleiben. Und wer genau hinhört, entdeckt in dieser Formulierung eine, wie soll man sagen, vielleicht sogar blasphemische Parodie der protestantischen Ethik von Max Weber. Max Webers protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, die das gelesen haben, kennen die Kernthese. Bei Weber hieß es, der Geist weicht, aber das Gehäuse bleibt. Der Geist weicht, aber das Gehäuse bleibt. Für Foucault ist es die Seuche, die weicht, aber der Geist des Ausschlusses, diese geistige Topographie gesegneter und verfluchter Orte, sie bleibt als Struktur bestehen. Er schreibt, ich zitiere, die Lepra verschwindet, die Leprakranken sind fast vergessen, aber die Strukturen bleiben. Oft kann man an denselben Orten zwei oder drei Jahrhunderte später die gleichen Formeln des Ausschlusses in verblüffender Ähnlichkeit wiederfinden. Arme Landstreicher, Sträflinge und verwirrte Köpfe spielen die Rolle, die einst der Leprakranke innehatte, und wir werden sehen, welches Heil von diesem Ausschluss für sie selbst erwartet wird oder für diejenigen, die sie ausschließen. Mit einem ganz neuen Sinn und auf einer völlig anderen Entwicklungsstufe bestehen die Formen fort, insbesondere jene bedeutende Form einer rigorosen Trennung, die in sozialem Ausschluss, aber geistiger Reintegration besteht. Zitat Ende. Also die bedeutende Form einer rigorosen Trennung, die in sozialem Ausschluss, aber geistiger Reintegration besteht. Das ist eine Kernformulierung. Das erinnert schon fast ein bisschen an Separate but Equal. Die Lepra verschwindet als solche, aber die Form des Ausschlusses bleibt und sie sucht sich ihre Opfer. Die Strukturen, das heißt die Normen, die Bilder, die Praktiken, die sich um die Gestalt des Leprakranken herum gebildet haben, Jahrhunderte später werden diese Strukturen gefüllt mit einem anderen komplexen Phänomen, einem Auftritt von dem einem Phänomen, das man Wahnsinn nennen wird. Ja, Histoire de la Folie, der Wahnsinn hat eine Geschichte, aber nicht in dem Sinne, dass da irgendwo eine reelle Substanz da ist, die sich entwickelt oder Formen annimmt und schließlich endlich heute nun von uns, ach so Wissenden, wahrhaft erkannt wird. Diese Geschichte des Wahns, so Foucault, hat es nie gegeben. Der Wahnsinn ist vielmehr stets der Effekt einer Konstellation, und zu der Konstellation gehört eben die Aussage, das ist Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinniger in Wesentlichem dazu. Also es geht bei Foucault um die Geschichte der Aussagepraxis, das heißt der diskursiven Praxis, das ist Wahnsinn, und die Geschichte der nicht-diskursiven Praktiken des Ausschlusses, eben Ressu retrogrado, aus der Kirche heraus und in anderen Modalitäten. Also die Geschichte des Wahnsinns als Geschichte der Aussagen und Praktiken ist jedenfalls in Europa die andere Seite der Geschichte des wahren Wissens. Das war ja der Einstiegspunkt dieser ersten Linie. Warum? Weil es geht um die Spiele der Wahrheit mit sich selber. Die andere Seite der Geschichte, all der Aussagen, in denen gesagt wird, was wahr ist, dass was vernünftig ist, dass es stimmt, dass, ja, wie Sie doch alle im ersten Semester gelernt haben, was sollen Sie mit dem Irrtum machen? Sie sollen ihn meiden, nicht? Der Irrtum soll gemieden werden, der Irrsinn soll ausgeschlossen werden. Die Geschichte des Wahns ist die Geschichte des anderen der Vernunft. Darum geht es 1961. Und, das hatte ich ja letztes Mal ausgeführt, 1966, dann in Les Mots et les Choses, in Ordnung der Dinge, geht es um das Gleiche der Vernunft. Das andere der Vernunft, das Gleiche der Vernunft. Ja, meine Damen und Herren, Foucaults Texte sind voller Anspielungen, wo Sie gar keine Hinweise in den Fußnoten finden, und die wenigsten dieser Anspielungen sind auch bislang entdeckt. Daher werde ich für die Überschrift des ersten Kapitels von Wahnsinn und Gesellschaft, wenn Sie es aufschlagen, das heißt Stultifera Navis, das werde ich von der Seite der impliziten Anspielung mal her erläutern. Ich frage also jetzt mal nicht gleich mit Foucault, wo kommt der Wahn her, sondern umgekehrt, wo kommt die Vernunft her, um Ihnen diese Ambivalenzen und Anspielungen klarzumachen. Also, eine kleine Exkurs. Das wissen Sie ja alle, auf die Idee, dass Vernunft das ist, was den Menschen auszeichnet, sind bekanntlich die Griechen gekommen. Die Griechen sind sozusagen die Erfinder der Vernunft. Andere Stämme, als sie noch träumten oder nicht wussten, was sie taten oder im Mythos gefangen waren, in diesen Zeiten haben eben die Griechen mit dem vernünftigen Denken angefangen. Und die Frage, warum ausgerechnet die Griechen, und nicht zum Beispiel die Eskimos, warum nicht die? Oder viele andere Ethnien auf dieser Erde, warum die Griechen? Das hat natürlich denkende Menschen immer wieder beschäftigt. Was ist eigentlich der vernünftige Grund dafür, dass die Griechen auf das Mittel der Vernunft sich verlassen haben? Nun, ich will in diese Debatte nicht ausführlich einsteigen. Ich will Ihnen von den vielen, vielen Erklärungen die des Philosophen Hegel vorstellen, weil diese Erklärung sozusagen der Fokus ist, auf den Foucault anspielt. Es ist, wenn man so will, die geheime Vorlage für Foucaults Geschichte des Wahnsinns. Also, dass ausgerechnet die Griechen mit der Vernunft angefangen haben, das liegt Hegel zufolge an der Geografie. Vernunft ist eine Hervorbringung der Erde an einer bestimmten Stelle, einer typischen Stelle. Und um es kurz zu machen, er unterscheidet drei geografische Gestalten. Einmal sagt er das wasserlose Hochland mit seinen großen Steppen. Dann zweitens die Talebene, welche von großen Strömen durchschnitten und bewässert wird. Und drittens das Uferland, das im unmittelbaren Verhältnis zum Meere steht. Und die Vernunft entsteht, um das nur ganz kurz zu machen, eben nicht auf wasserlosem Hochland. Da fehlt es, in unseren Worten gesagt, an Differenzerleben. Auch nicht in der Talebene, wo es zwar immer Rive Gauche, Rive Droite gibt, sondern, so Hegel, die Vernunft entsteht am Ufer des Meeres. Also, um es kurz zu sagen, am Strand beginnt das Denken. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt für die Reform des BA-Studiums. Am Strand beginnt das Denken. Und auch am Ende, am Schluss von Ordnung der Dinge, Les Mots et les Choses, die letzte Seite, wenn Sie die aufschlagen, da kommt er noch einmal auf den Strand zurück. Da schreibt er nämlich über das Gesicht des Menschen, das in den Sand am Meeresufer gemalt ist und bei der nächsten Welle sich schon wieder verwischt. Also, Hegel war, wie Sie wissen, ein Wasserfetischist. Deshalb lassen Sie mich die Stelle zitieren, auf die ich zusteuere jetzt hier. Da sagt er, ich zitiere Hegel, das Meer gibt uns die Vorstellung des Unbestimmten, Unbeschränkten, Unendlichen, und indem der Mensch sich in diesem Unendlichen fühlt, so ermutigt dies ihn zum Hinaus über das Beschränkte. Das Meer lädt den Menschen zur Eroberung, zum Raub, aber ebenso zum Gewinn und zum Erwerb ein. Das Land, die Talebene, fixiert, Menschen an den Boden. Er kommt dadurch in eine unendliche Menge von Abhängigkeiten. Aber das Meer führt ihn über diese beschränkten Kreise hinaus. Die das Meer befahren, wollen auch gewinnen, erwerben, aber ihr Mittel ist in der Weise verkehrt, dass sie ihr Eigentum und Leben selbst der Gefahr des Verlustes setzen. Das Mittel ist also das Gegenteil dessen, was sie bezwecken. Und dazu schreibt er dann weiter, müssen die Menschen natürlich tapfer sein und klug. Und dann heißt es weiter, ich zitiere, denn die Tapferkeit gegen das Meer muss zugleich List sein, da sie es mit dem listigen, dem unsichersten und lügenhaftesten Elemente zu tun hat. Diese unendliche Fläche ist absolut weich, denn sie widersteht keinem Drucke, selbst dem Hauche nicht. Sie sieht unendlich unschuldig, nachgebend, freundlich, anschmiegend aus und gerade diese Nachgiebigkeit ist es, die das Meer in das gefahrvollste und gewaltigste Element verkehrt. Solcher Täuschung und Gewalt setzt der Mensch lediglich ein einfaches Stück Holz entgegen, verlässt sich bloß auf seinen Mut und seine Geistesgegenwart und geht so vom Festen auf ein Haltungsloses über, seinen gemachten Boden selbst mit sich führend. Das Schiff, dieser Schwan der See, der in behenden und runden Bewegungen die Wellenebene durchschneidet oder Kreise in ihr zieht, ist ein Werkzeug, dessen Erfindung ebenso der Kühnheit des Menschen als seinem Verstande größte Ehre macht. Soweit Hegel. Nun gibt es natürlich viele Küsten auf dieser Erde. Motivierend zur Seefahrt sind jedoch nicht alle Küsten. Wo das Land einfach aufhört und ein riesiger Ozean beginnt, ist das Meer frustrierend. Motivierend ist die Küste mit vorgelagerten Inseln und überhaupt die differenzierte Küste mit Buchten, Halbinseln, Inseln, Inselchen, wo man über das Meer hinweg auf ein anderes Land sieht, das man auch praktisch technisch tatsächlich erreichen könnte, wenn man es denn vernünftig anstellt. Also kurz und gut zusammengefasst, darum war es, so Hegel, eben Griechenland, das die Vernunft hervorbrachte und nicht andere Gebiete dieser Erde. Soweit, wie gesagt, Hegels Geschichte der Entstehung der Vernunft. Vernunft und Schifffahrt bei Hegel. Die Geschichte des Wahns dagegen, des Andern der Vernunft, die fängt nun bei Foucault dann auch mit der Schifffahrt an, nämlich mit Stulti Fera Navis, so die Überschrift des ersten Kapitels, zu Deutsch das Narrenschiff. Das Narrenschiff. Also das Schiff, dieser Schwan der See, das Narrenschiff, das ist für Foucault das kräftigste Symbol für den Wahnsinn in den imaginären Landschaften der Renaissance. Das Narrenschiff, das ist einmal natürlich eine literarische Schöpfung und was Sie hier sehen, das ist das Titelbild von Sebastian Brandts Narrenschiff, 1497. Es gibt in der Zeit noch eine andere Narrenschiffe. Also hier können Sie es auch noch etwas besser erkennen. Passt ja jetzt gerade kurz vor Rosenmontag. Narina Roh, ne? Aber es gab nicht nur diese Traumflotte der Narrenschiffe, sondern es gab auch tatsächlich eine Praxis, die wandernden, verjagten Irren, das heißt, die als irrsinnig bezeichneten, die Händlern oder Pilgern anzuvertrauen und sie den Schiffern zu übergeben. Wahrscheinlich war es dann so, dass man die für geisteskrank erklärten Bürger und Bürgerinnen entweder in einem Narrenturm in der eigenen Stadt einschloss oder auf die Narrenschiffe brachte. In Deutschland blieben diese Türme übrigens am besten erhalten. Ich weiß nicht warum, aber das war eine europäische Praxis. Aber Deutschland hat sehr lange den Narrenturm behalten und die Älteren unter Ihnen erinnern sich vielleicht noch an den 50-D-Mark-Schein der Deutschen Bundesbank mit dem Lübecker Narrenturm auf dem Geldschein drauf. was vielleicht eine tiefe Vorahnung der Finanzkrise gewesen ist, könnte vielleicht sein. Also entweder kamen die Irren in den Narrenturm oder die vagabundierenden fremden Irren, die wurden den Strömen anvertraut, eben den Händlerströmen, Pilgerströmen, den Flüssen, insbesondere dem Rhein natürlich, von Basel bis Geel, G-H-E-E-L geschrieben. Breisach war eine prominente Station, von Basel bis Geel, jenem eigenartigen Wallfahrtsort, wohin man die Irren führte, Geel, das heilige Land, wo der Wahnsinn auf seine Befreiung hofft, ein seltsames Exil, Asyl, Konterwallfahrt nennt es Foucault. Ja, also das Narrenschiff ist eine Praxis der Säuberung der Stadt von Irren und es ist zugleich ein starkes Symbol dessen, und ich habe hier noch einige andere Bilder, die ich Ihnen zeigen kann, da haben Sie nochmal ein Narrenschiff, ein starkes Symbol, dessen Dimensionen Foucault auffaltet. Also diese Boat People, könnte man ja heute sagen, Boat People der Renaissance. Foucault schreibt dazu, so versteht man die eigenartig starke Bedeutung besser, die die Schifffahrt beim Abtransport der Irren hat und die ihre besondere Geltung gibt. Einerseits darf man den unbestreitbaren Anteil praktischer Effektivität nicht zu gering schätzen. Dadurch, dass man den Irren Schiffern anvertraut, vermeidet man, dass er sich ständig vor den Mauern der Stadt aufhält, wird sichergestellt, dass er weit fortgebracht wird, man macht ihn zum Gefangenen seines eigenen Aufbruchs. Dem fügt aber das Wasser die dunkle Menge seiner eigenen Kräfte hinzu. Es trägt fort, aber es tut noch mehr, es reinigt. Die Schifffahrt überlässt den Menschen der Unsicherheit des Schicksals. Denken Sie mal an diese Hegelvorlage, die er im Hinterkopf offensichtlich gehabt hat, das Stück Holz. Nicht wahr? Jeder ist auf dem Wasser seinem eigenen Schicksal anvertraut, jede Fahrt mit einem Schiff ist möglicherweise die letzte. Der Irre mit seinem Narrenschiff fährt in die andere Welt und aus der anderen Welt kommt er, wenn er an Land geht. Diese Reise des Irren ist zugleich rigorose Trennung und endgültige Überfahrt. Im gewissen Sinne entwickelt sie lediglich vor einer halb realen, halb imaginären Geografie die Liminarsituation des Irren am Horizont der Sorgen des mittelalterlichen Menschen, die symbolisiert und zugleich realisiert wird durch das eingeräumte Privileg, vor den Toren der Stadt eingeschlossen zu sein. Ein Ausschluss muss ihn einschließen, wenn er kein anderes Gefängnis haben kann, und so soll es als Schwelle selbst, und soll es als die Schwelle selbst, hält man ihm an der Stelle des Übergangs fest. Und dann fährt Foucault fort, er wird in das Innere des Äußeren gesperrt und umgekehrt. Diese Position hat große Symbolkraft, die ihr gewiss bis heute geblieben ist, wenn wir bereit sind zuzugeben, dass das, was einst sichtbare Festung der Ordnung war, inzwischen ein Schloss in unserem Bewusstsein geworden ist. Das ist ein zentraler Gedanke von Foucault. Hier haben Sie noch einmal so ein Narrenschiff, eine Zeichnung von Hieronymus Bosch, der im Wahnsinn und Gesellschaft eine außerordentliche Rolle spielt. In dieser Zeichnung sehen Sie das, das ist ja ein Kommentar dazu vielleicht, was einst sichtbare Festung der Ordnung war, ist inzwischen ein Schloss in unserem Bewusstsein. Übrigens ja auch eine Denkfigur, die Sie dann weit ausgeführt bei Norbert Elias finden. Diese Denkfigur Fremdzwänge werden zu Selbstzwängen. Also äußere Arrangements internalisieren sich und dann haben wir das alles in uns. Bei Foucault ist das freilich noch dramatischer. Auch die spontansten Assoziationen, die wir bis heute haben, etwa die Assoziation von Wasser und Wahnsinn, von Wasser und Wahnsinn, oder die Assoziation von Seefahrt und Vernunft, Wasser, Wahnsinn, Seefahrt und Vernunft. Das sind Komplexe, die über Jahrhunderte hinweg in einer Kultur spontan reproduziert werden, weil es sich um Strukturen handelt. Und diese Strukturen, sie finden sich in früheren Zeiten eben als sichtbare Ordnung. Von daher auch diese spezifische historische Linie. Und er hat dann auch kein Problem, Anfang des 19. Jahrhunderts aufzuhören, weil dann eigentlich alles passiert ist. Der Rest läuft nur weiter. In früheren Zeiten sind es sichtbare Ordnungen, eben hergestellte Wirklichkeit, in diesem Fall das Narrenschiff. Und damit mache ich morgen weiter. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.